Verlauf der nächsten Stunde hört ihr die Wochenschau, die Wochenrückschau zum Golfkrieg zusammengestellt von der Lora Golfredaktion.
In dem Interview, das ihr in wenigen Momenten werdet hören, das ist, haben wir mit dem Jürgen Holzapfel geführt, geht es vorwiegend um die Landwirtschaft in der DDR. Wir haben
Das ist eine Sendung, wo es um Computer geht. Wir stellen zwei Beispiele vor, wo Computer die Arbeitsrealitäten von Frauen direkt verändern.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Dünyanın üzerinde kurulu direk, dünyanın üzerinde kurulu direk, emek zayi olmadan sızlar mı yürek? Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, sızlar mı yürek? Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek, bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek, söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Her yer yüzüne ekini, Adem eker yer yüzüne ekini, ekin saklar yer altında kökünü. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, saklar kökünü. Ayıkla gör karasını, akını, ayıkla gör karasını, akını, söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar.
Am 21. Juni fand in der Kanzlei in Turnhalle eine Informationsveranstaltung über die Prozesse und die Gefangenen in der Türkei statt. An dieser Veranstaltung nahmen Andrea Danuser, David Simek, die als Prozessbeobachter in Erzincan und Ankara waren, teil. Gleichzeitig waren Sajide Çekmece, die Mutter eines politischen Gefangenen, Gründungsmitglied des Menschenrechtsvereins in der Türkei, Verfasserin des Buches Nizamiye Kapısında, und Kemal Özdemir, Vater eines politischen Gefangenen, Gründungsmitglied des Menschenrechtsvereins, und Ali Asker, der Lieder über den Widerstand sang, anwesend. In dieser Sendung ist die Musik auch von Ruhi Su.
Guten Abend, liebe Freunde. Es ist uns eine Freude, dass wir hier heute vor Ihnen sprechen können über unsere Erfahrungen und Ihnen berichten können, was wir an diesen Prozessen in der Türkei gesehen haben. Weil viele Leute hier sind und ihre Sachen vortragen werden, werde ich mich vorerst kurz fassen und vielleicht in einer späteren Phase des Abends können dann noch Fragen spezifisch aus dem Publikum beantwortet werden. Es haben uns die Beratungsstellen hier im Kanzleizentrum, eine Beratungsstelle aus Basel und Freiburg, angefragt, also den David Simek, mich und die Adrienne Marti, ob wir als Prozessbeobachter für Militärgerichtsprozesse in Erzincan und Ankara uns zur Verfügung stellen würden. Wir haben zugesagt und unsere Reise hat vom 17. bis 24. März 1988 stattgefunden. Wir haben zuerst einen Prozess in Erzincan besucht, wo seit 8 Jahren, also seit dem Militärputsch, vorerst eine Strafuntersuchung und seit etwa 5 Jahren ein Strafprozess vor dem militärischen Sondergericht in Erzincan stattfindet. Erzincan ist vielleicht für die schweizerischen Leute hier eine Provinzstadt im Osten der Türkei. Hauptstandort der 3. türkischen Armee und ein paar hundert Kilometer von der sowjetischen und iranischen Grenze entfernt. Dieser Prozess in Erzincan wird geführt, vor allem gegen Einwohner einer kleinen Bezirksstadt am Schwarzen Meer mit Namen Faza. In dieser Bezirksstadt waren etwa 2 Jahre vor dem Militärputsch einige Leute, die eine unabhängige Politik machen wollten, zusammengekommen. Es wurde ein unabhängiger Bürgermeister gewählt, der eine populistische Politik vertrat. Heute werden die Leute angeklagt. Es sind insgesamt etwa 900 Angeklagte, dass sie der Bewegung Defiol angehörten. Es wird ihnen Hochverrat und verschiedene gemeinrechtliche Delikte vorgeworfen, werden auf die Einzelheiten noch kommen. Der Prozess in Ankara, der im Mamak-Militärgefängnis durchgeführt wird, dauert auch bereits insgesamt 8 Jahre. Also diese Untersuchungen wurden auch nach dem Putsch eröffnet. Und dort sind noch mehr Angeklagte in diesem Riesenverfahren vereinigt. Wir haben diesen Prozess in der 2. Hälfte unserer Reise besucht, sind die gleichen Hauptanschuldigungen und den Leuten wird eben vorgeworfen, sie seien Mitglieder der illegalen und umstürzlerischen Organisation Defiol. In Erzincan wurden wir von Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei empfangen und von ehemaligen Gefangenen, die ebenfalls angeklagt sind in diesem Prozess, sowie von Eltern und Verwandten der Angeklagten und von ihrem Anwalt. Im Hotel, wo wir abstiegen, waren auch schon einige Journalisten, die uns befragen wollten, vor allem über die Gründe, weshalb wir diesen Prozess beobachten wollten. Wir haben ihnen geantwortet, dass wir eben von Angehörigen und Angeklagten erfahren hätten, dass diese Militärprozesse seit vielen Jahren im Gange seien, dass sie nicht zu einem Abschluss kommen und dass viele Umstände in diesen Prozessen fragwürdig seien, dass wir deshalb gebeten worden seien, dies einmal genauer anzuschauen. Wir hatten uns nicht speziell angemeldet für diesen Besuch und gingen einfach mit dem Anwalt und den Angeklagten, die in Freiheit waren, und den Verwandten am Morgen des ersten Prozesstages, an dem wir teilnahmen, zum Gefängnis. Wir wurden auch ohne große Schwierigkeiten etwa nach einer halben Stunde zugelassen. Zuerst wurden wir einigen Schikanen ausgesetzt, bis die Gefängnisleitung erfahren hatte, dass wir ausländische Anwälte sind, und dann hat sich das sofort geändert in eine sehr freundliche Haltung seitens dieser Gefängnisbehörden. Es ergab sich, dass wir tatsächlich die ersten ausländischen Anwälte waren, die je in diesem Ersincan an diesem Prozess, der nunmehr seit 5 Jahren dauert, teilgenommen haben. Der Gerichtssaal war etwa gleich groß wie diese Halle. Es war überhaupt vergleichbar mit dieser Halle. Was mir ein etwas unheimliches Gefühl in Erinnerung ruft. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass einfach außerhalb an den Wänden alles von Soldaten gesäumt war. Die Richter saßen auch etwas erhöht. Und die Angeklagten eben auf einer anderen Ebene. Es tut mir leid, dass das hier ebenfalls so organisiert ist. Die äußerliche Atmosphäre, der Ablauf der Gerichtsverhandlung war nicht besonders auffällig. Es war ruhig. Die Verhandlungsleitung war souverän. Als wir eintraten in den Gerichtssaal, war einer der Angeklagten dabei, die den politischen Teil der Verteidigung vorzutragen. Dieser Vortrag sollte einige Tage dauern. Was uns aufgefallen war, war die Tatsache, dass der Anwalt der Angeklagten nur unter Aufsicht von mindestens 2 Polizisten mit seinen Klienten oder von 2 Soldaten, Entschuldigung, mit seinen Klienten sprechen konnte. Die waren also immer unmittelbar beim Anwalt und bei seinen Klienten und überwachten alle Gespräche. Im Übrigen machte die Gerichtsverhandlung einen normalen Eindruck, wie wir ihn auch von schweizerischen Militärgerichten oder von schweizerischen Gerichten herkennen. Diese Feststellung gilt jedoch nur für den Prozess in Ersincan. Ich werde auf die Sache in Mamak, Ankara noch zu sprechen kommen. Diese Feststellung über den normalen äußeren Ablauf der Gerichtsverhandlung darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Hintergrund und im Untergrund dieser Militärprozesse schwerwiegendste Menschenrechtsverletzungen vorhanden sind, dauernd fortbestehen in diesen Prozessen und dass man sieht, dass weder die Politiker noch die Richter noch die Staatsanwälte willens sind, diesen Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen. Dies zum äußeren Ablauf des Prozesses in Ersincan. Wir waren also 2 Tage dort und es hat sich an jedem Tag also das Gleiche abgespielt. Diese Verteidigungsrede, die war sehr umfangreich. Der Sprecher der Angeklagten konnte ausführlich und ohne Unterbrechung seine Sachen vortragen. Völlig verschieden war die Atmosphäre in Ankara. Die Halle, in der dieser Prozess stattfand, war etwa 4-mal oder 5-mal so groß wie diese. Die Richter saßen auf einem Podium, das so hoch war wie die Tribüne da hinten. Die Anwälte saßen unten bei den Angeklagten, hatten nicht einmal eine Gelegenheit, um sich Notizen auf einem Tisch zu machen. Also sie saßen eigentlich auch da wie die Angeklagten. Die Atmosphäre war absolut gespannt, von Gehässigkeit und Aggression erfüllt. Dies ging vor allem zurück auf die Art und Weise, wie der Vorsitzende diesen Prozess leitete. Man kann die Haltung oder die Atmosphäre, die in dieser Prozesshalle herrschte, als staatlichen Terrorismus bezeichnen. So waren zum Beispiel im Gegensatz zur Verhandlung in Ersincan die Wachsoldaten, die die Angeklagten und das Publikum bewachten mit scharf geladenen Maschinengewehren, die sie auf die Angeklagten und auf das Publikum richteten, bewaffnet. Der Gerichtspräsident soll ein Oberst des türkischen Heeres sein und keine Erfahrung im Justizwesen haben. Er wurde auch vom Verteidigungsministerium eingesetzt. Dies hat dann auch dazu geführt, dass eben diese Gerichtsverhandlung geführt wurde wie eine Rekrutenschule. Also dauernd hat der Gerichtspräsident irgendeinen Angeklagten oder einen Zuschauer angeherrscht und hat irgendwelche Wachsoldaten zu den Leuten geschickt, sodass eine total nervöse Atmosphäre geherrscht hat. Als Beispiel kann ich erwähnen, dass mein Freund David Schimek, als wir hinten saßen bei den Zuschauern, aus Unkenntnis der türkischen Sitten die Beine übergeschlagen hat, wie dieser Herr da vorne. Und plötzlich hörte man ein Gebell vom Richtertisch oben und ein Soldat mit einem Schlagstock kam auf David zu und hat ihm mit dem Schlagstock bedeutet, er solle seine Beine auseinanderhalten. David ist aber zum Glück dem Präsidenten nichts schuldig geblieben, indem er etwa fünf Minuten später mit beiden Händen mit geballter Faust in den Hosensäcken unter dem Lachen des Publikums das Lokal verlassen hat. In Ankara war der Prozess in der Phase der Anklagebegründung. Dafür hatte das Militärgericht ganze 6 Staatsanwälte aufgeboten, die sich in monotonem Ableiern der Anklagebegründung abwechselten. Sie haben so alle 20 Minuten gewechselt, also von einem Mikrofon zum anderen. Im Publikum verstand man offensichtlich gar nicht, was sie sagten. Es hat dann plötzlich ein Geschrei gegeben im Publikum, man solle mal die Lautsprecher richtig einstellen, dass man eben etwas versteht von dieser Anklage. Wenn man den Eindruck der Verhandlungsleitung und des Ablaufes der Verhandlung in Ankara zusammenfassen will, dann kommt man dort schon zum Schluss, dass diese Verhandlung den Standards einer fairen Gerichtsverhandlung nicht genügt. Sie beruht auf einer absoluten Einschüchterung aller Anwesenden im Saal. Auch von einer Waffengleichheit zwischen Angeklagten, Verteidigern und der Staatsanwaltschaft kann keine Rede sein. Die Staatsanwälte, die haben nur äußerlich schon auf der gleichen Höhe des Podiums Platz genommen wie die Richter und die Angeklagten und ihre Verteidiger saßen weit unten, also mindestens 4 Meter weiter unten. Man könnte nun sagen, ja, was wir hier hören, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist vergleichbar mit dem, was bei uns passiert. Und da muss man doch sagen, das ist nur ein Teil, der äußerlich abläuft, der eben kontrollierbar und auch von fremden Beobachtern anschaubar ist. Erst diese Gespräche haben uns eigentlich den richtigen Hintergrund für diese Staffage oder Fassade dieser Militärprozesse geliefert. Sie haben uns den erschreckenden Hintergrund gezeigt für Verfahren, in denen die Menschenrechte wirklich mit den Füßen getreten werden. Emil Sandalci, der Präsident der türkischen Menschenrechtsvereinigung, hat uns erklärt, und wir haben an seinen Aussagen keinerlei Vorbehalte oder Zweifel anzubringen, dass in der Türkei in diesen politischen Verfahren, aber auch in anderen Verfahren, immer noch systematisch in allen Verfahrensabschnitten gefoltert wird, um Geständnisse der Angeklagten zu erpressen. Sandalji hat uns erklärt, dass nach vorsichtigen Schätzungen seit dem Putsch bis heute mindestens 500.000 Leute in der Türkei im Zusammenhang mit politischen Verfahren verhaftet und gefoltert wurden. Aus diesem Grunde kann auch die türkische Regierung diese Tatsache nicht einfach unter den Tisch wischen. Aber zu ihrer Rechtfertigung macht sie es, wie man es auch in anderen Ländern macht. Sie sagt, es gibt einige wenige schwarze Schafe, die wir nach Möglichkeit bestrafen werden. Und das ist alles. Sie verneint selbstverständlich den systematischen und tolerierten Charakter dieser Folterung. Diese Aussagen wurden durch die Gespräche mit den Anwälten der Angeklagten, mit den freigelassenen Angeklagten, deren Folterspuren wir zum Teil selbst gesehen haben, mit Schrecken anschauen mussten, untermauert auch durch die Aussagen der Angehörigen der Angeklagten. Wir hatten keinerlei Anlass an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen der Anwälte, der Angeklagten und der Angehörigen zu zweifeln. Leider ist dies der Zustand in einem Land, das als erstes das Zusatzprotokoll zur EMR, also zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich die Folterkonvention, unterzeichnet hat. Ich möchte nun aus unseren Erfahrungen die wesentlichen Teile der diejenigen wesentlichen Teile zusammenfassen, die eine klare und offene Verletzung von Völkerrecht oder von garantierten Menschenrechten darstellen. Die Tatsache, dass nach wie vor in der Türkei militärische Sondergerichte für politische Prozesse möglich sind und arbeiten, stellt eine völkerrechtswidrige Tatsache dar. Von den Anwälten haben wir erfahren, dass der freie Verkehr zwischen Angeklagten und den Anwälten von Anbeginn und bis heute nicht gewährleistet ist. Das Recht auf freien Verkehr zwischen Angeklagtem und seinem Anwalt ist ein Menschenrecht, das durch die Europäische Menschenrechtskonvention garantiert ist. Es wird in der Türkei zurzeit und seit vielen Jahren verletzt. Wohl die schlimmste Feststellung oder die schlimmste Tatsache ist die Tatsache, dass eben in diesen Verfahren, aber auch in anderen Verfahren, systematisch und bewusst die Folter angewendet wird. Zusammenfassend kommen wir zum Schluss, dass solange diese schwerwiegenden Menschenrechts- und Verletzungen und Völkerrechtswidrigkeiten in der Türkei bestehen, die Türkei nicht als demokratisches Land angesehen werden kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Diejenigen, die Fragen an die Redner haben, können die Fragen stellen. Ich habe eine Frage. Sie haben selbst gesehen, dass der Folter systematisch eine Staatspolitik ist. Nachdem Sie zurückgekommen sind, welche Bemühungen wurden unternommen, um dagegen von hier aus vorzugehen?
Wir haben dem Komitee, das uns in die Türkei gesandt hat, unseren Bericht abgeliefert über unsere Feststellung. Wir haben die Interviews festgehalten. Ich habe einen ausführlichen Reisebericht zusammengestellt. Außerdem wurde in einer Zeitung. Hier ist ein Interview erschienen in der WOZ. Das ist, was bis jetzt gemacht wurde. Theoretisch bestünde an sich die Möglichkeit einer Staatenklage. Es wurde übrigens bereits im Jahre 1985 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde eine solche Klage gegen die Türkei anhängig gemacht, aber in der Folge wieder zurückgezogen. Also diese Möglichkeit würde nach wie vor bestehen.
Wir glauben, dass es sehr nützlich ist, wenn Beobachter aus dem Ausland kommen. Wir hoffen auf die Weiterführung dieser Vorgehensweise. Wir bedanken uns sehr für die Informationen, die Sie gegeben haben. Es gibt eins, das die progressive Menschen in Europa, besonders in der Schweiz, denken sollten. Die Anwendung des Faschismus in der Türkei nach dem 12. September wurde auch mit Unterstützung der europäischen Länder, unter anderem der Schweiz, gemacht. Ich möchte fragen, was kann die europäische Öffentlichkeit tun, damit die wirtschaftlichen Investitionen in der Türkei gestoppt werden? Was wurde bisher in diese Richtung unternommen?
In dieser Richtung wurde wenig oder nichts unternommen bis jetzt. Die hauptsächlichen Kräfte, die über Investitionen oder Nicht-Investitionen in der Türkei stimmen, unter anderem an erster und vorderster Stelle eben auch die entsprechenden kapitalistischen Kreise in der Schweiz, die sind durch die öffentliche Meinung, die noch kleine öffentliche Meinung über diese grundsätzlichen und dramatischen Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zwar bestens orientiert, aber sie sind von ihnen nicht betroffen. Ich glaube, wir können uns in dieser Hinsicht durchaus als Beispiel oder auch als Vorbild die Politik der Anti-Apartheid-Kampagnen und der Unterstützer dieser Kampagnen zum Vorbild nehmen, weil es doch scheint, dass in Beziehung auf Südafrika gewisse Fortschritte in der Isolierung dieses ebenfalls faschistischen Regimes erzielt worden sind.
Wie das für Investitionen in der Türkei geworden wird, da habe ich eher den Eindruck, dass die Verkaufstaktik des türkischen Regimes zunimmt. Was ich mich auch im Hinblick auf einen anfälligen EG-Beitritt, der ja anvisiert ist, was mich interessieren würde, diese Offensive der türkischen Regime und der türkischen Finanzkrise, ist die begleitet im Landesinneren von einer gewissen Änderung, sagen wir, in Bezug auf die Prozesse oder auf die Folterung, versuchen die Machthaber, die ganze Repressionsmaschinerie etwas entweder zu dämpfen oder die Menschenrechtsverletzungen mehr im Geheimen zu praktizieren. Oder läuft das seit 1980 auf genau gleichem Niveau weiter?
Ich bin ein, oder wir sind als Juristen dahin gegangen und sind keine Kenner der türkischen Politik. Ich möchte dennoch eine Einschätzung und eine mögliche Antwort auf diese Frage geben. Meiner Meinung nach versucht das türkische Regime, diese eklatanten Menschen